Moin moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 347. Heute wieder ein Florian Heinemann Spezial. Wir reden über die seit gestern massiv gestiegene Aktie Wish mal wieder und überlegen, warum das so ist. Das ist ganz überraschend für Florian. Der hat sich da nämlich nicht drauf vorbereitet. Dann schauen wir uns sehr genau an, wie Stitch Fix performt hat. Da gab es 2017 einen Artikel auf Kassenzone, die Stitch Fix Saga. Da war ich noch ganz begeistert. Und wir besprechen, ob diese Begeisterung noch hält. Und wir schauen uns eine alte Marke an, Lens End, die vor allem in den USA verkauft wird. Und die haben nämlich auch gerade ihre Zahlen reported. Und dort sieht es deutlich besser aus, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit diesen knackigen 40 Minuten. Und genau, vergesst nicht, euch bei Spryker zu bewerben. Es gibt noch ganz viele offene Jobs und insbesondere das Thema Marktplatzsoftware. Also wir sind jetzt ganz aktiv daran, mit vielen Unternehmen zusammen B2B-Marktplätze aufzubauen. Das fordert unser Team enorm und da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Unterstützung auf der Sales-Seite und auf der Product-Management-Seite. Also wenn ihr Bock drauf habt, ein paar führende B2B-Marktplätze weltweit mit aufzubauen und unsere Kunden dabei zu helfen, das richtig umzusetzen, dann seid ihr bei Spryker. Richtig, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Flo Heinemann. Florian, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 6 in diesem Jahr. Wir schaffen es tatsächlich, einmal im Monat zu sprechen im Kassenzone-Podcast. Heute wollen wir uns intensiv angucken, Stitch Fix und Lens End. Und wir wollten noch außerdem noch JD angucken, haben aber dann in der Analyse vorher gemerkt, das ist so komplex, da brauchen wir echte Experten, die sich dazu äußern. Das können wir mal so nebenbei nicht machen. Das versuchen wir in einer der nächsten Folge vielleicht mit einem Gast zu bewerten. Bevor wir aber zu diesen beiden Unternehmen kommen, habe ich noch ein Thema gefunden hier, was dich vielleicht auch interessiert. Wie du ja in der letzten Folge schon festgestellt hast, sind uns ja mittlerweile folgt uns ja die Börse bei der Einschätzung zu Wish. Ja? Aber in den letzten 24 Stunden scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Wish-Börsenkurs in den letzten 24 Stunden hat sich verdoppelt und ist gerade auf einem stark steigenden Ast. Und kannst du dir erklären, warum?
Ich vermute, die Klagen funktionieren irgendwie nicht, die immanent waren, der Class Action Suit.
Nee, Wall Street Bets bei Reddit.
Wirklich?
Hat quasi hier bei Memeberg Terminal, das ist ja quasi meine Quelle, um Wall Street Bets zu analysieren, hat gemessen, in den letzten 24 Stunden 6.000 Menschen zu Wish. Also sozusagen eine Steigerung von 12.000%. Es geht jetzt gerade los. Also in den letzten 2-3 Stunden sind die relevanten Posts erschienen und ich möchte mal daraus zitieren, aus den Fundamentalanalysen der Wish Community, ob wir da nicht vielleicht falsch liegen, ob sozusagen wir nicht diejenigen sind, die der Börse da folgen müssten und nicht andersrum. So, also der Helmi MU, also irgend so ein komischer Name, der hat geschrieben, Wish, the party is just beginning. Und hat dann folgende Argumente. Das Wish-Management ist das stärkste Management, was er im E-Commerce jemals gesehen hat, inklusive der Advisory Board-Struktur. Der Fair Value von Wish liegt aus seiner Sicht irgendwo zwischen 30 und 40 Dollar. Vor dieser Rallye lag er bei 6 Dollar, was ich immer noch 6 Dollar zu hoch finde, aber gut, da müssen wir jetzt quasi gar nicht ins Detail einsteigen. Eine ganz wichtige Information aus seiner Sicht ist, dass der CEO von Wish quasi seine Shares durchwesten kann, wenn der Share Price 46 Dollar erreicht. Davon sind sie jetzt dann auch immer noch ein bisschen entfernt. Und er hat eine ganz spannende Grafik auch geteilt, wo er gesagt hat, der klassische zentralisierte Approach von Amazon Approach Traditional ist dem dezentralisierten Asset-Light-Approach durch die vielen lokalen Handelspartner von Wish natürlich komplett unterlegen. Deswegen ist es eigentlich ganz, ganz unfair, wie wir unter anderem Wish bewerten. Nächstes Argument, Amazon hat schon mal probiert, Wish für 10 Milliarden zu kaufen. Da war Wish noch viel kleiner, hatte viel weniger Assets. Das heißt, es müsste jetzt heute viel mehr wert sein. Und dann gibt es noch so ein paar allgemeine Daten, dass der E-Commerce-Markt stark wächst, dass die Margen sich deutlich verbessern. Da wir hatten ja, ich glaube, die Q1-Zahlen von Wish uns angeguckt, wo wir gesehen haben, dass sich da gar nichts verbessert, sondern am Ende des Tages nur ein bisschen im Marketing gezahlt wird. Ja, und das führt dazu zu vielen ganz, ganz spannenden weiteren Beiträgen im Reddit-Forum, wo dann Leute sagen, hier, sie haben jetzt ihre kompletten Study Loans dort rein gesteckt und ihre Portfolios dann entsprechend teilen. Und geht gerade ab. Insofern schlechte Nachricht quasi für den Podcast heute. Die Börse folgt uns hier gerade nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, ob Shortseller in Wish drin waren. Wüsste jetzt auch gar nicht, wie man das auf die Schnelle rausbekommt. Wird sicherlich irgendwie auch geben. Gab ein, zwei.
Mit Sicherheit wird es
Reddit geben. Gibt es auch ein, zwei Reddit-Beiträge, die dann darauf aus sind, dass diese Shortseller jetzt einmal rausgesqueezed werden müssen. Ja, da vielleicht mal, was deine Meinung? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich glaube, also ich glaube, an unserer grundsätzlichen Betrachtungsweise bezüglich Wish hat sich aus meiner Sicht jetzt nichts geändert. Also wie gesagt, ich glaube, man darf jetzt auch keine Vorverurteilung treffen. Man muss jetzt sicherlich immer gucken, was bei diesen Class-Action-Suits da rauskommt, die irgendwie sich gerade sammeln. Aber unabhängig davon, ob die jetzt da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten über Falschangaben im IPO-Prozess gewinnen oder verlieren, ich glaube, das fundamentale Problem bleibt ja erhalten. Ne? Zu wenig Retention, zu geringe Marge, zu geringes Wachstum. So, und das spricht ja eher, und das haben sie ja selbst auch gemacht, für mehr Asset-Heavy, ne, weil sie einfach bessere Infrastruktur brauchen, um bessere Experience zu haben, um eventuell eine Chance zu haben, die Customer Experience zu verbessern und darüber dann eben auch die Retention zu steigern. So, also insofern, das zeigt nochmal, dass sowas wie Reddit ja wahrscheinlich nicht dazu beiträgt, dass Leute mittelfristig sinnvoll systematisch Vermögen aufbauen, wenn sie sich danach richten.
Aber diese anderen Meme-Stocks, die sie hochgetrieben haben, ich glaube, BlackBerry war dabei und GameStop natürlich, sind ja immer noch auf relativ hohem Niveau gemessen an der Vor-Reddit-Blase.
Ja. Aber ich glaube sozusagen, man muss ja eher auf sowas schauen, wie kann man sozusagen die Partizipation von der breiteren Anzahl von Menschen im Kapitalmarkt über 10, 20, 30 Jahre verbessern. Ich glaube, jetzt irgendwelche Arbitrage-Gelegenheiten, das gibt's natürlich immer mal. Aber das ist, ich glaube, das kann man jetzt niemandem raten, dort teilzunehmen.
Okay, und ich habe hier gerade in der extrem glaubwürdigen Quelle investorplace.com gelesen, dass 20% sozusagen der Wish-Aktien sozusagen von Shortsellern oder auf diesen Geld geschortet. Sind also schon eine ganze Menge.
Das ist ein relativ hoher Prozentsatz, nochmal Verständnis.
Muss man sagen. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, weil unter dem Artikel wird der Artikel empfohlen, forget Bitcoin, buy these cryptos instead. schwierig. Ich bin selber jetzt kein Hardcore-Reddit-User und für mich diese Welt auch so ein bisschen neu und habe gar kein Interesse sozusagen an täglich irgendwie Depot-Check. Aber das wollte ich dir mal mitgeben. Also wir merken uns mal, Wish geht's wieder besser an der Börse. Wir schauen uns das natürlich in der nächsten Folge an, was da passiert. Ich bin ja ein Rucksack-Experte. Hast du ja sicherlich in der Folge, die ich mit Frank Thelen aufgenommen habe, vor 2 Jahren auch schon mitbekommen. Sozusagen, ich habe da sozusagen Tarek mitbegleitet bei Oak 25. Mir ist jetzt eine Rucksackmarke angetragen worden, die sagt, wir haben jetzt eine ganze Menge erreicht, haben wir jetzt was anderes vor. Die suchen einen Käufer. Sehr erfolgreich eingeführte Marke, tolle Produkte. Wer würde aus deiner Sicht heute sowas kaufen? Du bist ja als Horizon Investor im Grunde genommen ein absoluter Kenner der Direct-to-Consumer Gepäckszene. Da habe ich mir gedacht, dass diese Frage nehme ich mir den Podcast.
ja, vielen Dank. Ja. Nach den sehr guten Nachrichten der letzten paar Monate brauche ich mal einen kleinen Dämpfer. Nein, also ich glaube grundsätzlich kann man in diesem Gepäckmarkt schon Geld verdienen. Es gibt ja auch Marken, die das tun und gerade wenn man es eben schafft, Direct-to-Consumer-mäßig auch eine gewisse Traction aufzubauen und das dann eben zu verlängern über Marketplace-Kanäle oder über das Thema, über Third-Party-Retail, da kann das durchaus attraktiv sein. Ne? Und ich meine, Berlin Brands Group zeigt ja zum Beispiel, wie das ein sehr schönes Modell sein kann, auch mit einer sehr guten EBIT-Profitabilität, trotzdem sehr gutes Wachstum. Und ich meine, die sind so bei einem 50-50-Split ungefähr. Das ist zumindest mein Verständnis, oder sogar höher Direct-to-Consumer und der Rest läuft über Marketplace. Die Schwierigkeit bei dem Thema ist natürlich immer ein Stück weit die Retention, also wie viele Wiederholungskäufe kannst du kreieren und musst du letztendlich First Order Profitable sein? Also so ein bisschen das Casper-Problem, was du ja bei Casper sehr, sehr klar siehst, die halt letztendlich nicht auf den grünen Zweig kommen, weil sie im Prinzip die initialen Kundenakquisitionskosten nicht refinanziert bekommen, ne? In einer vernünftigen Art und Weise. Und das ist eben hier immer so ein bisschen die Gefahr. Das heißt, was man sich schon hier sehr genau angucken müsste, wäre, wie viele Wiederholungskäufe gibt's denn? Beziehungsweise zu welchen schaffen die es quasi First Order Profitable zu sein? Und schaffen sie es trotzdem, trotz dieser Anforderungen, ein gewisses Wachstum zu erzeugen? Aber dann, wenn das der Fall sein sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass jemand das auch idealerweise eben so jemand wie so eine Berlin Brands Group oder so, ne, die sowas dann bei sich integrieren, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das gut funktionieren würde. Also bei denen passt jetzt nicht ganz so gut ins Portfolio, weil die sich ja primär so um Consumer Electronics Themen kümmern. Aber ein Spieler, die Kompetenzen haben, mit ein bisschen stärkeren Lifestyle, Fashion, Accessoire, Gepäck, Know-how, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, das stimmt. Also sollte jemand von den vielen Amazon Brands Aufkäufern zuhören, meldet euch mal bei mir. Vielleicht haben wir da eine Idee. Genau, aber das klar. Wenn es um den Wiederkauf geht, dann müsste man das Portfolio natürlich massiv erweitern. Das ist gar nicht so trivial. Das haben wir auch bei Casper und Co. gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es Casper war, die dann angefangen haben mit dem Hundebett oder Hundematratze. Ich glaube ja. Aber ich habe in einem der letzten Podcasts, die ich ja mit dem Boris Thomas aufgenommen habe, dessen Opa den Lattenrost erfunden habe, gelernt, die Matratze ist ja nur ein ganz kleiner Teil des Erfolgs zum schmerzfreien Schlaf. Und ich habe mir tatsächlich mittlerweile so einen Lattenrost von denen besorgt. Ich habe so ein klassisches Lattenrostbett noch und ich kann dir sagen, er hat recht. Das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Solltest du noch ein Lattenrostbett zu Hause haben, dann kann ich dir den Lattoflex-Kauf nur empfehlen. Dafür werde ich übrigens nicht bezahlt, sondern es ist wirklich so.
Eine ehrliche Empfehlung.
Ist eine ehrliche Empfehlung, kann ich nur, hört euch mal die Folge mit an und ich weiß nicht, ob du, hast du reingehört in die Folge?
Nee, bisher noch nicht.
Und das Interessante ist, also Lattoflex kommt ja aus Bremerförde und der Opa hat es wirklich erfunden, den ersten Lattenrost erfunden und das Phänomen Lattenrost ist ungefähr, sozusagen kannst du einen Kreis ziehen um Bremerförde, so 1000 Kilometer, also so Deutschland, Österreich, Schweiz, ein bisschen Polen, Belgien, Holland, Dänemark, da gibt es den Lattenrost, im Rest der Welt nicht. So, also das, da siehst du quasi den Vertriebsursprung, der ist in Bremerförde und weiter ist das Lattenrostphänomen noch nicht gediehen, trotz der überlegenen Technologie, muss man hier ganz klar sagen.
Vielleicht sollten wir mehr so an Influencern denken.
Und darüber haben wir auch
einen internationalen Influencer davon überzeugen, dass der auch sagt, einen Unterschied wie Tag und Nacht, nicht nur du, Alex.
Ja, also jemand, der relevant ist, dessen Meinung gehört wird. Ja, nehme ich mit. Gut, Rucksack haben wir, Wish haben wir auch, dann geht's mal ans Eingemachte. Ich würde mal sagen, wir starten mit Stitch Fix, die gestern oder vorgestern ihre Zahlen präsentiert.
7. Juni, also vorgestern, genau.
Genau, die meisten werden vielleicht nicht mehr drauf haben, was Stitch Fix genau macht, beziehungsweise wofür die stehen. Das ist ein Case, den haben wir auch im E-Commerce-Buch schon ganz früh drin gehabt. Es gibt auf Kassenzone auch einen Artikel, der heißt die Stitch Fix Saga. Das war eines der Modelle, die massiv überzeugt haben, schon vor einigen Jahren, 2011 gegründet. Dann über ein paar Finanzierungsrunden wirklich sehr schnell, sehr groß und sehr erfolgreich geworden mit einem Geschäftsmodell, was doch an vielen Stellen überzeugt hat, was auch gar nicht so einfach ist. Es erinnerte mich immer so ein bisschen an Outfittery. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Und du hast dir die Zahlen angeschaut und kannst davon berichten, wie es denn heute um Stitch Fix steht.
Ja, nee, genau. Also es ist ähnlich wie Outfittery, würde ich auch so sehen. Also ich habe jetzt im Detail sozusagen, war jetzt kein Kunde, weil die auch nach meinem Verständnis gerade auch nur in UK und in USA primär natürlich unterwegs sind. Deswegen kann ich es jetzt nicht ganz so 1:1 mit Outfittery jetzt aus der Innenperspektive sozusagen oder aus der Nutzerperspektive vergleichen. Aber es wirkt vom Ansatz her sehr ähnlich. Aber was, glaube ich, nochmal ein relevanter Unterschied ist, sie bedienen halt verschiedenste Zielgruppen. Also Konzentration Bau und Fittery ist ja Männer und das hat sich erweitert mittlerweile, aber die sind etwas breiter unterwegs. Aber ansonsten, genau, ist es, du hast so ein personalized Shopping Experience, in dem du halt sozusagen einen Empfehler hast, also so eine Art Key-Account-Betreuer und die helfen dir eben dabei und schicken dir so eine Kiste letztendlich oder eine Box zu und dann kannst du dir Sachen aussuchen und das idealerweise eben regelmäßig. Und was die jetzt geschafft haben, und gut, das ist fairerweise natürlich auch das Corona-Jahr gewesen, aber die haben jetzt ihr letztes Quartal, was sie veröffentlicht haben, sind sie eben an 44% gewachsen im Verhältnis zum gleichen Quartal im Jahr 2020 auf 536 Millionen US-Dollar. Und die Anzahl der Kunden ist nur in Anführungsstrichen um 20% gewachsen parallel. Das heißt, sie haben es also geschafft, pro Kunde, so liest sich das, oder pro aktiven Kunden eben deutlich mehr Umsatz zu erzeugen. Das konnte ich ehrlicherweise nicht ganz replizieren, wenn du dir die Präsentation anguckst in der Investor Statement Präsentation, da sah das für mich eher so aus, dass der Umsatz pro aktiven Kunde etwas runtergeht, muss ich gestehen. Deswegen habe ich das nicht ganz zusammenbekommen. Also das müsste man sich sicherlich nochmal angucken. Aber das, genau, also es sieht auf jeden Fall so aus, so oder so, 44% Topline-Wachstum ist natürlich schon beeindruckend, aber fairerweise jetzt auch nicht besser, ne, als das jetzt ein Zalando oder sowas ist. Ne? Also das ist, die ja das nochmal auf einem anderen Niveau machen. Ne? Das ist, das ist jetzt, würde ich sagen, keine Stellar-Performance und das entspricht auch so ein bisschen dem, was du in den Jahren davor siehst. Da wächst Stitch Fix schon okay, ne? Also entwickeln sich schon ordentlich. Ein Jahr mal 20%, ein Jahr 15%. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt auch, wenn wir jetzt die About You-Zahlen sehen werden, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Nichtsdestotrotz, die Börse findet das Modell gut. Ne? Ach so, und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, Stitch Fix ist schon profitabel, aber nicht so wahnsinnig profitabel. Ne? Und da muss man auch, glaube ich, mal genauer reingucken. Also die Marge, die sie haben, die liegt so im Bereich 44%. Da wollen sie auch nochmal ein Stück weit hoch. Die Gross Margin, sie sind beim Marketing, sind sie so um die 10%. Also letztes Jahr 9%. Und da hätte ich zum Beispiel auch erwartet, ne? Also du erinnerst dich ja an die HelloFresh-Zahlen, sozusagen, dass sie jetzt im Corona-Jahr eine bessere relevant bessere Marketingkosteneffizienz haben. Und das haben sie jetzt nicht ganz so. Dementsprechend ist auch ganz spannend zu sehen. Also im Vergleich zum Höchstkurs an der Börse sind sie ungefähr 7 Milliarden wert. Ne? Also kannst du sagen, ganz grob Faktor 3,5 Multiple auf den Umsatz, der auf Ganzjahresbasis quasi auf Basis dieses Quartals zu erwarten wäre. Ein bisschen weniger, weil natürlich so das Quartalswachstum jetzt ja auch schon nochmal sozusagen angelegt ist, aber um den Faktor 3. Und die waren zwischendurch, und das entspricht der Börsenkapitalisierung von 7 Milliarden, die waren zwischendurch bei deutlich über 10 Milliarden Börsenkapitalisierung und sind jetzt eben wieder runter, ist aber trotzdem noch ein ziemlicher Erfolg. Also wenn man sozusagen seit dem Börsengang schaut, der war 2017 nach meinem Verständnis, haben sie schon, sind schon relevant über Ausgabekurs. Das können ja nicht alle von sich behaupten. Also der Ausgabekurs war nach meinem Verständnis so um die 15 oder 18. Und da haben sie sich immerhin verdreifacht jetzt in der Zeit. Also in ungefähr 4 Jahren, ne? Oder 3,5 Jahren.
Ja. Also 1,7 Milliarden Umsatz im letzten Jahr. Und du sagst, sie sind profitabel. Also sie haben natürlich diese sozusagen diese Pseudozahl Adjusted EBITDA, wo ich finde, das müsste verboten werden. Aber okay. Aber die sozusagen, sie haben ein positives Net Income, können sie ausweisen. Okay, aber das dann irgendwie, keine aber Ahnung, 10 minimal, Millionen oder sowas.
Ne, genau. Und da muss man natürlich sagen, ja, okay, jetzt waren sie 44% sind sie gewachsen, Topline, aber die Jahre davor sind sie eher moderater gewachsen. Und da hätte ich jetzt auf dem Niveau, hätte ich jetzt erwartet, dass sie da profitabler sind. Und ich hätte auch erwartet, dass sie es sozusagen schaffen würden, eine höhere Gross-Margin zu erzielen. Also sie sind jetzt hoch auf 46% in diesem Quartal, was wir uns hier anschauen. Aber ich sag mal, der Charme an dem Modell ist ja eigentlich, ne, dass du relativ unerfahrenen Käufern, denen es halt nicht ganz so wichtig ist, auch Produkte letztendlich vorschlagen kannst, inklusive Eigenmarken und so weiter, wo du eigentlich eine höhere Marge erwarten müsstest, zumal du auch ja letztendlich diese Thematik, wie es ja einige andere Modehändler haben, dass du sehr stark einkaufst und dann weißt du nicht, kriegst du den Kram eigentlich verkauft und so weiter, zu einem Vollpreis und so weiter. Das hast du ja alles nicht in dem Maße, weil dein Geschäft per se ja deutlich berechenbarer ist. Ne? Also insofern war ich jetzt so ein bisschen enttäuscht von dem Net Income, was die erzielen prozentual auf den Umsatz. Ja, und die Börse ist offenbar auch. Ja, also was heißt, ist offenbar auch? Es ist schon okay, es ist schon gut bewertet, aber es ist jetzt nicht. Also sie waren halt mal bei einem Multiple von 5 auf den Umsatz und haben sich von dort, also und das ist noch nicht mal ein halbes Jahr her, und von seitdem haben sie sich schon wieder etwas reduziert. Jetzt wieder etwas gefangen, aber genau, also die Börse ist nicht total begeistert von der Firma.
Und woran liegt das, dass sie nicht profitabler werden? Weil gerade im Corona-Jahr hätte es ja jetzt eigentlich durch die Decke gehen müssen, also gesunkene oder sinkende Werbekosten, ein bisschen Skalierung in diesem Empfehlungsroboter, der dann irgendwie die individuellen Pakete zusammenstellt für die Zielkunden, vielleicht ein etwas höherer Anteil von Eigenmarken. Habe ich jetzt nichts gefunden in der Präsentation, ob sie da jetzt ganz viel selber produzieren, wo er etwas mehr Marge hätte hängen bleiben müssen. Wir haben ja also ein relativ umsatzstarkes Modell, was ja auch Umsatz steigt und den Kunden online only bedient, was aber trotz entsprechender Skalierung, wir sind jetzt sozusagen weit über 1 Milliarde, nicht so wirklich Geld verdient. Und die sind jetzt ja, wie du gesagt hast, schon 3 Jahre an der Börse. Das heißt, die Stitch Fix Saga bekommt ja eher einen kleinen Knacks, oder?
Ja, also sagen wir so, sie argumentieren natürlich, sie investieren in Long-Term Growth. Ne? Deswegen haben sie, wenn du jetzt anguckst, haben einen sehr hohen Kostenblock.
Hat Schlecker auch gemacht.
Also sie investieren, und das muss man schon fairerweise sagen, die SG&A, der SG&A-Bereich, wo natürlich auch sowas drin ist, wie jetzt Infrastruktur, Investitionen in besseres IT-System und Daten, Data Science Models, um noch bessere Predictions hinzukriegen, was jetzt die Leute alles wollen und so weiter. Da wird halt schon investiert. Also da waren sie sonst immer so in den Vorjahren zwischen 40% und 47%. Da sind sie jetzt bei 53% gewesen und jetzt im letzten Quartal bei 51% vom Revenue. Und das ist natürlich massiv. Ne? Offenbar wurden auch, also wenn du dir andere Berichte anguckst, haben auch wohl sehr stark auch nochmal auf der IT-Personalseite aufgebaut und so weiter. Also insofern, die Story trägt schon so ein Stück weit, ne? Oder ist zumindest mal plausibel, dass sie da jetzt investieren. Und jetzt muss man, glaube ich, sehr entscheidend wird jetzt eben werden, wie kommen sie aus der Post-Corona-Wachstumswelle raus? Ne? Gehen sie dann wieder zurück auf quasi das recht moderate, klein zweistellige Wachstum oder schaffen sie es da sozusagen ein bisschen höher zu liegen? Weil das ist ja letztendlich die Rechtfertigung für dieses gesteigerte SG&A, diesen gesteigerten SG&A-Prozentsatz. So, und ich glaube, das wird dann letztendlich der entscheidende Punkt sein. Eigentlich müsste man natürlich dann auch sozusagen den Effekt einer besseren Engine in den gesunkenen Marketingkosten sehen. Ne? Bin ich auch mal gespannt, ob das dann wirklich so kommt. Also da prognostizieren sie eigentlich, dass sie auch perspektivisch so bleiben. Wo sie halt eine massive Reduktion sehen, ist eben diesem SG&A-Bereich. Also dass sie dann in der Lage sind, prozentual die Infrastrukturkosten und Personalaufbau und sowas, dass das eben prozentual deutlich abnimmt. Und dann wollen sie auch ein EBITDA, ein Adjusted EBITDA auf Net Revenue erreichen von 11-13%. Also da sehen sie sozusagen ihre strukturelle Profitabilität. Und das wäre natürlich schon sehr charmant. Ne? Und das muss man ja sagen, ist ja fairerweise auch der Charme dieses Modells, ne? Dass du es halt schaffst. Und das ist schon cool. Ich meine, die schaffen es halt irgendwie $480 pro Kunde Umsatz zu machen. Ne? Das ist schon viel. Und ich meine, wie ich jetzt hier was Falsches erzähle, das ist, welcher Zeitraum ist das?
Auf einer Jahresebene war das.
Das ist auf einer Jahresebene. So, und das ist natürlich schon gut, Net Revenue. Ne? Also das ist auf jeden Fall oberhalb dessen, was ein traditioneller Modespieler erzielt. Ja? Und gut, das ist jetzt ein bisschen higher end hier, aber das zeigt ja eigentlich sozusagen den Charme des Modells. Wo sie nicht so klar sind, ist, was ihre Retention angeht. Das wäre eigentlich mal sehr spannend, ne? Also eine Kohortenbetrachtung mal zu sehen von denen, wie oft kaufen denn die, weil das ist ja mal so ein bisschen das, was auch dem Modell ja so ein bisschen vorgeworfen wird, ne? Dass man es halt schafft, Kunden reinzuholen, aber die sind da nicht so wahnsinnig aktiv. Also sie weisen zwar die Anzahl der aktiven Kunden aus, aber sie sagen eben nicht, wie aktiv die denn mal sind in der Häufigkeitsverteilung. Und das wäre eigentlich sehr spannend zu sehen. Das habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gefunden.
Da war Wish transparenter. Ja. Auch wenn die Zahlen schlecht waren.
Ja, genau. Da war selbst Wish transparenter. Mhm. Aber gut, die kriegen jetzt ein neues CEO. Ne, ist auch ganz spannend. Die Gründerin gibt irgendwie das Ruder ab. Und wir haben jetzt jemand Neues geholt. Vielleicht fährt die ja da eine etwas andere Strategie. Ne, so, also insgesamt muss man sagen, ist schon eine gute Firma. Ne, und zeigt sicherlich auch, das, was ja immer so ein bisschen hier auch kritisiert wurde an Outfittery, dass das Modell nicht skalierbar wäre und so. Das stimmt so nicht. Ich glaube, das stimmt auch für Outfittery nicht. Aber das ist hier eigentlich der klare Beweis, dass das Modell an sich schon funktioniert. Sozusagen, es ist aber jetzt auch kein Ding, wo du so denkst, Wahnsinn, ne? Das ist jetzt total sensationell von den ganzen Economics und von den Mechaniken dahinter.
So auf einer Skala Begeisterungsfähigkeit, Flo Heinemann von 0 bis 10, 0 Wish, 10 Striker, wo liegt da so ein Stitch Fix, wie hoch ist die Gier, da drin zu sein, mitmachen zu können?
Also jetzt bei dem derzeitigen Aktienkurs meinst du?
Oder ja, aber grundsätzlich, wo du sagst, so
5.
Ja, würde ich auch sagen, es war halt mal eine 8 bei mir, mindestens, also vor zwei, drei Jahren, aber ich finde nicht, dass sie smart skaliert haben. Ich hab das Gefühl, und jetzt können wir leider keine Stitchfix-Kunden sein, weil die unseren Markt nicht bedienen, dass sie im Grunde genommen das Modell, mit dem sie vor 3 Jahren an die Börse gegangen sind, das haben sie einfach nur größer gemacht, aber nicht viel besser gemacht. Das zeigen ja so ein bisschen die Zahlen. Sonst hätten ja die Margen sich massiv verbessern müssen. Vielleicht ist auch der Wettbewerb gestiegen, kann ich so nicht sagen. Aber gerade gegen diese Corona-These spricht ja, dass die Leute ja nicht mehr jeden Monat für $100 irgendwie Sachen zu Hause haben wollen, weil sie nicht mehr aus dem Haus gehen. Insofern, das muss man denen, glaube ich, schon hoch anrechnen, dass sie da trotzdem dann trotzdem gewachsen sind. Aber ja, also
ist ja jetzt, wobei, wie gesagt, ich meine Zalando und so weiter, ne? Also ja. About You, da haben zwar gewisse Kategorien gelitten, was Ausgehen angeht natürlich, ne? Also auch bei About You sicherlich, aber insgesamt, ich habe die Zalando-Quartalszahlen gerade nochmal angeguckt, das ist schon nochmal anderer Schnack. Ne? Also auch jetzt nicht stärker gewachsen, also auch irgendwie 45%, aber eben auch profitabler und die Marketingkosten haben sich verbessert und so weiter. Also die Marketingkostenquote hat sich verbessert, also Marketingeffizienz. Ja. So, und da würde ich jetzt sagen, die unterliegen eigentlich diesem Problem mindestens genauso stark.
Ne? Okay. Cool, dann gehen wir quasi auf eine Marke, Lens End, die eher im unteren, mittleren Preissegment unterwegs ist, also bei weitem nicht so, ich glaube, die Kohorten, die Lens End kaufen, überschneiden sich nicht so stark mit der Stitch-Fix-Kohorte. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, du kennst ja wahrscheinlich Lens End als Marke jetzt nicht so in- und auswendig, du könntest die wahrscheinlich jetzt in einem Markenfächer jetzt nicht richtig benennen. Wo stehen die eigentlich? Für was steht Lens End? Hast du da eine Meinung zu? Oder?
Also sagen wir so, ich kannte Lens End in der Tat, weil ich mal Austauschschüler in den USA war. Und irgendwie waren die mir daher noch präsent. Die gibt es ja schon seit 1963.
Ja.
Der Purpose ist quasi, oder Purpose, die Mission, oder doch, Our Purpose steht hier. Our Purpose ist Let's Get Comfy.
Genau. Und ich glaube, wenn man sich das nicht vorstellen kann, ich glaube, die meisten von den Zuhörern, die kennen ja diese Wurfzettel von Penny und Lidl und sozusagen, also die es quasi einmal die Woche gibt. Und da gibt es ja manchmal, keine Ahnung, sozusagen so ein Schlafanzug. Das ist so ein Model, was steht in so einem Schlafanzug? So ein klassisches Lidl-Prospekt. Da haben wir gesagt, so, okay, wer trägt sowas? Das ist ungefähr Lens End. Also das ist quasi dieser Comfy-Bereich, in dem Lens End unterwegs sind. Denkt an den Lidl-Schlafanzug, ja, Lidl-Eigenmarke, einmal diesen Prospekt. So ungefähr sieht das Lens End-Sortiment aus. Es gibt übrigens auf der deutschen Lens End-Seite, kannst du relativ günstig Fleecejacken kaufen. Gibt es für 15 Euro statt für 60 Euro. Scheint nicht so gelaufen zu sein in diesem Winter. Aber es gibt, die haben auch gerade Zahlen reportet, deswegen sind wir uns überhaupt erst aufgefallen. Es gibt so ein paar ganz, 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 ganz spannende Learnings, die ich mal mit dir teilen wollte, beziehungsweise diskutieren wollte. Das war eine Firma, die wurde 2002 von Sears gekauft, ja, sozusagen diesem Kaufhaus für 2 Milliarden. Dann hingen die da so ein bisschen an der Backe von Sears, haben sich da nicht so richtig weiterentwickelt, haben dann vor ungefähr 8 Jahren einen Spin-off verkündet und sind ungefähr seit 2, 3 Jahren raus aus der Sears-Kralle. Und was da mega interessant ist bei Lands End, die liegen ungefähr bei einem, ich glaube, einem Umsatz von 1,2 bis 1,5 Milliarden Dollar. Das ist doch ungefähr die Marktkapitalisierung. Sozusagen einer Multiple und verdienen richtig Geld. Was da richtig spannend ist, das ist quasi eine Marke ohne besondere Strahlkraft. Das ist wirklich so der klassische bequeme Schlafanzug, so eine klassische Chino, so ein Flanellhemd. Also da könnt du und ich, wir könnten uns da ohne weiteres einkleiden. Ja, würde überhaupt nicht.
Würde überhaupt nicht auffallen.
Ja, würde überhaupt nicht auffallen. Ist wirklich ja Standardkram und kein besonderes Sexappeal. Ich hätte halt gedacht, dass so eine Marke natürlich massiv unter Druck gekommen sein müsste in den letzten Jahren. Aber Lands End hatte Glück. Lands End hat dank der Ablösung dann von Sears eigentlich nur noch 26 eigene Stores im Betrieb gehabt und den Rest haben sie online verkauft. Nicht alles Direct-to-Consumer, sondern online dann via Amazon und andere Plattformen. Den Direct-to-Consumer-Anteil habe ich nirgendwo gefunden. Wird nicht ausgewiesen, der dürfte aber nicht überragend groß sein. Und dadurch, dass sie nur eine sehr, sehr kleine Store-Abhängigkeit noch hatten, also sie hatten keine Shop-in-Shop-Stores mehr bei Sears, sie hatten keinen Shop-in-Shop bei Kohl's oder bei den anderen großen Marktplätzen. Es ging alles sozusagen alles als Großhandelsmodell entweder an andere Online-Händler oder über den eigenen Online-Shop, ist der Anteil der sozusagen der E-Commerce-Anteil lag vor Corona schon deutlich über 90%. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das bei so einer Marke möglich ist. Und das hat dazu geführt, dass diese Marke in den letzten Jahren richtig viel Geld verdient hat. Also sozusagen weniger als 5% Offline-Umsatz hat dazu geführt, dass sie 2021 folgende Zahlen erwarten. Also sie erwarten 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Sie erwarten circa ein Adjusted EBITDA zwischen 100 und 120 Millionen und das bei einem moderaten Wachstum, weiterhin bei einer hohen Wholesale-Abhängigkeit. Aber das sind natürlich Zahlen, da würden sich sehr, sehr viele Marken, zum Beispiel in Deutschland unterwegs sein. Wir haben ja viele strugglende Marken hier in Deutschland gehabt in den letzten Jahren, ne? S-Olivard oder Esprit zum Beispiel, die einen ähnlichen Appeal haben als Marke, hat halt gezeigt, dass so eine sehr, sehr krasse Online-Ausrichtung auch bei Marken funktioniert, die sozusagen ja eben nicht so jung sind, sondern die sehr alt sind, auch ein sehr, sehr altes Stammpublikum haben und die konnten jetzt diesen Rückenwind mitnehmen, um dort sozusagen jetzt weitere Kooperationen zu schließen. Und nach vorn hinaus hat jetzt der Lands End CEO gesagt, wollen sie jetzt wieder in dieses Wholesale-Business rein, also kleinere und bessere Shop-in-Shop-Lösungen dann mit Kohl's zum Beispiel machen, natürlich weiter die Amazon-Kooperation ausbauen, also alle klassischen Erfolgsfaktoren, die wir jetzt suchen würden, ne, sozusagen so mehr Investment in IT, mehr Investment in CRM, kommen nicht vor, abgesehen von dem Investment in die mobile Experience ihrer E-Commerce-Lösung, aber jetzt haben sie das Geld, jetzt haben sie eigentlich eine relativ gute Stellung. Jetzt könnten sie ja massiv in Direct-to-Consumer investieren. Ich persönlich glaube, sie biegen jetzt wieder falsch ab, aber hat mir nochmal gezeigt, dass sogar bei solchen Marken, für die du und ich jetzt nicht eine hohe Affinität aufbauen könnten, gibt es einfach riesiges Potenzial, wenn man seine Vertriebswege ein bisschen smarter steuert. Und Lands End hat halt Glück, dass sie sich zur richtigen Zeit vom stationären Handel getrennt haben. Ich glaube, es war jetzt keine Strategie, sondern es war natürlich der Ablöseprozess von Sears. Da gibt es auch noch ein paar spannende Anekdoten, sagen, wie schlecht Sears war für die Lands End Entwicklung. Und heute ist ja die Marktkapitalisierung von Lands End geringer als das, was Sears vor 20 Jahren dafür bezahlt hat. Sears hat ja 2 Milliarden bezahlt, die Marktkapitalisierung ist ja gerade mal bei 1,3 Milliarden. Aber ein extrem schöner Lehrbuch-Case, war mir vorher gar nicht so bekannt. Also, hast du davon mal gehört, von so 90% E-Commerce-Anteil von so einer alten Marke?
Nee, ich meine, die Börse war ja offenbar auch überrascht, ne? Also, wenn du jetzt guckst, sozusagen, wie die sich entwickelt haben, also die sind jetzt mittlerweile, wie du sagst, Marktkapitalisierung 1,2. Der Tiefpunkt innerhalb der letzten 52 Wochen, ne, war bei 20% davon. Das heißt, also sie haben sich verfünft, also die hättest du kaufen können. So ein bisschen so ein Home24 Westwing Case, ja. Ne, wo die Börse dann auch auf einmal realisiert hat. Ne, ich meine, Westwing ist jetzt bei über 1 Milliarde Market Cap, habe ich jetzt gerade gesehen. Also echt beeindruckend. Und die hätte man noch vor 2 Jahren, glaube ich, für 100 Millionen Marktcap waren die oder 150.
Ja.
Also echt, und ähnlich ist es hier bei Lands End innerhalb der letzten 52 Wochen. Die sind jetzt auf dem absoluten, also ich, das, was ich jetzt hier gefunden habe, das längste bei Yahoo Finance, also die waren mal irgendwann 2014 waren sie mal höher vom Börsenkurs, aber ansonsten waren sie wirklich die letzten 7, 8 Jahre, sind sie jetzt gerade auf dem Höchststand, ne? Und also auch wirklich mehr oder weniger aktuell gerade auf dem Höchststand, weil offenbar die Börse versteht, anfängt zu verstehen. Jetzt muss man mal gucken, ne? Aber das ist eigentlich ein ganz interessanter Vergleich, ne? Dass eine Firma wie die jetzt hier mit einmal Umsatz bewertet sind, ganz grob, und eine Firma wie Stitch Fix, die wir gerade hatten, mit dreimal Umsatz oder mehr als dreimal Umsatz.
Und so. Die verdienen auch richtig Geld. Also wir sagen, wir sprechen ja von sozusagen fast 10% Marge.
Ne? Ja, 7-8% EBIT-Marge. Mhm. Ne? So, also genau, ist die Frage, wo ist da die Perspektive und so weiter, wo wächst das hin? Und ich muss nur eine Einschränkung zu dem, was du, es gibt schon bei einer Investor-Presentation, die ich jetzt hier gesehen habe, gibt es schon ein wesentlicher Strategic Pillar, ist be digitally driven, ne? Also das ist schon offenbar ein Dings, aber wenn man dann reinguckt, so was sind so die Ziele, würde ich dir dann doch wieder so ein Stück weit recht geben, und das ist eine offizielle Investor-Presentation, da steht dann so ein Satz wie operate with precision.
Das merkt man quasi bei vielen Dokumenten. Also ich glaube, wenn das quasi ein deutsche Marke werden, dann würde das in der Investor-Präsentation stehen, sozusagen der Internethandel muss forciert werden. Ja? Ja. So wäre wir. Aber die haben eine ganz spannende Grafik auch für die Präsentation fürs letzte Jahr. Und da steht nämlich der E-Commerce-Anteil sozusagen der Leading Retailer, da ist Lands End mit 96%, dann Urban Outfitters 40%, Abercrombie zum Beispiel 30%, Lululemon 29%, also auch eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit von Brick and Mortar, einen Gap, Ralph Lauren zum Beispiel bei einem 11%. Das wird jetzt natürlich, während Corona sieht das aus wie ein mega smarter strategischer Move, der aber, ich glaube, es war einfach hat glückliches Timing gehabt, zeigt aber, und das ist für mich quasi so ein bisschen das Learning daraus, zeigt halt, dass so eine Marke mit sehr, sehr durchschnittlichen Preispunkten, da kostet quasi ein klassisches Lands End Polo, kostet so $40, dass man damit auch im E-Commerce-Retail-Geschäft sehr, sehr erfolgreiches Business machen kann und wahrscheinlich auch ein Riesenpotenzial nach vorne hat. Und ich glaube, die haben noch so ein extra Geschäft, ich weiß nicht, wie groß das ist bei denen, das ist dieses Outfitters-Geschäft, das ist hier so Corporate Fashion, die kleiden also im Auftrag von, da kommt dann irgendwie eine TUI und sagt, wir möchten irgendwie Corporate Fashion bei euch kaufen, neue Kostüme, neue Uniformen, das ist schon nochmal ein ordentliches Business, aber die haben ihre Zahlen im Griff, die haben natürlich während Corona alle Kanäle runtergefahren, die gar nicht mehr funktioniert haben. Ihre 26 eigenen Stores haben gemessen am Gesamtvolumen keine riesige Rolle gespielt, hat mich überrascht. Und wir hatten, glaube ich, mal bei, ich glaube, die OMR hatte vor kurzem mal so einen Artikel gehabt, was kann man eigentlich aus einem Reebok machen? Ne? Sozusagen ist ja eine viel, viel coolere, viel, viel spannendere Marke, die aber unter der Ägide von Adidas sich nie so richtig entwickelt hatten. Ich glaube, wenn man das massiv fokussiert und das heißt jetzt nicht, dass Reebok gleich Lands End ist und sich einfach auf die Sachen konzentriert, die funktionieren, kann man, glaube ich, aus solchen Marken doch richtig viel rausholen.
Ja. Ja, ich glaube, also wo ich jetzt gerade auch dann dachte, das ist eigentlich auch natürlich ein super Private Equity Case, ne, wo man eigentlich sagt, man kann hier relativ günstig irgendwas übernehmen, wahrscheinlich. Also im US-amerikanischen Kontext zumindest, ja, ist das ja wirklich günstig.
Ja.
Und im Prinzip eine ähnliche Funktionsweise wahrscheinlich auch auf andere Marken dann übertragen, auf Basis einer gemeinsamen Infrastruktur. Auf jeden Fall haben wir hier, das ist eigentlich mal ganz spannend, ne, man sucht ja immer nach Erfolgscases, wo kann man alte Marken erfolgreich in ein digitales Zeitalter überführen. Und sucht daher immer nach Showcases, wie das irgendwie geht. Und gar nicht unbedingt nur sozusagen mit wahnsinnig Direct-to-Consumer und so weiter. Aber so, ich glaube, der Gesamtansatz, das sollte sich der ein oder andere Markeninhaber hier in Deutschland sicherlich auch mal angucken, wie die das gemacht haben.
Ja, genau. Ich glaube, mit der Einschränkung natürlich jetzt nach vorne in der Lands-End-Strategie. Wir hatten nochmal einen Absatz über die neue Kohl's-Kooperation, zumindest ja, Sorgen gemacht. Da wurde gesagt, bei Sias, das war ja quasi der alte Partner, da hat es nicht funktioniert, weil die Kunden von Sias, das sind ganz andere Kunden als die Lens-End-Kunden, die sind in der Demografie ganz anders aufgestellt. Das hat eigentlich nie so richtig gepasst. Bei Kohls hingegen, dem neuen Partner, ist perfect match. Ja, also es ist im Grunde genommen 1:1 die gleichen Kunden. Das ist so, das ist wirklich eine Win-Win-Win-Win-Win. Strategie. Ja, das gibt mir natürlich so ein bisschen zu denken, was das Potenzial des Business angeht. Ich habe natürlich direkt versucht, auch für den Commerce Talks Podcast den CEO einzuladen, das noch im Prozess. Mal schauen, ob wir es irgendwie hinbekommen, den mal zu haben. Das wäre schon mal spannend zu sehen und diese Perspektive zu verstehen. Aber ganz klar, die machen irgendwie 1,5 Milliarden Umsatz. Da kommen irgendwie 100 Millionen Ergebnis raus. Das sind ganz solide Zahlen. Die haben jetzt ein paar Strategien aufgesetzt, bei denen sie sicherlich auch in den nächsten Quartalen und vielleicht sogar Jahren noch erfolgreich sind und auch ohne aggressive Direct-Consumer-E-Commerce-Strategie auskommen. Da können sie quasi ihre Plattform noch so ein bisschen auslutschen, mit der sie heute unterwegs sind. Hier quasi war das Begeisterungspotenzial in der Skala 0 gleich Wish, 10 gleich Spryker, war quasi vor dem Lesen der Unterlagen, war das eine 2. Ja, und jetzt ist es eine 6, weil es schon ein sehr, sehr spannender Case, also sozusagen der Tendenz nach oben.
Ja, absolut. Hätte ich ähnlich eingeschätzt, ja. Ja.
Habe ich aber im Reddit-Forum leider nichts zu gefunden. Also Lens End hat dort noch scheint zu wenig Shortseller an Lens End interessiert zu sein. Habe ich noch nichts zu gesehen. Führt mich zur letzten Frage. Also wir haben jetzt JD nochmal ausgeblendet. Wir brauchen mal Feedback hier von den Hörern, ob wir uns wirklich mal das ganze Thema JD Alibaba vielleicht zusammen mit einem Experten oder zwei Experten in dieser Podcast-Runde nochmal anschauen sollten. Das ist für uns natürlich immer genauso weit weg, für die meisten Hörer auch. Wir lesen ja auch nur die Berichte und ich glaube, JD hat im letzten Quartalsbericht davon gesprochen, über 12 Monate 500 Millionen Kunden, aktive Kunden zu haben. Das sind natürlich irgendwie Zahlen, die passen ja quasi überhaupt in keine Excel-Datei rein, die wir so kennen. Aber machen wir natürlich nur, wenn sich mindestens 10 Leute zurückmelden und sagen, finden wir cool, bitte mach das mal. Gibt es sonst noch andere spannende Sachen, die wir heute vergessen haben, die wir noch unbedingt besprechen müssen?
Nee, ich glaube nicht.
Gut, also das war's zu Stitch Fix, Wish, Rucksackmarken und Lens End. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir versuchen wieder in 4 Wochen eine Folge zu machen und bis dahin lesen wir uns nochmal in JD und andere ein. Falls es bestimmte Werte gibt oder auch Unternehmen, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal die Meinung von Florian und mir zu hören, bitte schreibt einfach an alex@kassenzone.de, gucken wir uns an. Da brauchen wir auch immer mal so ein bisschen externen Input. In diesem Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende.
Ciao, ciao.
Das war's. In ein paar Wochen geht's weiter. Vielleicht dann zum Thema JD und Alibaba. Meldet euch gerne per Telegram oder per E-Mail bei mir. Bis dahin gibt's auch noch einige Quartalszahlen von spannenden Unternehmen. Nächste Woche geht ja About You, glaube ich, an die Börse, wenn ich das richtig gelesen habe. Vielleicht schauen wir uns die auch mal im Detail an. Vielleicht aber auch nicht und konzentrieren uns auf viele neue Cases, die uns weltweit begegnet. Eine schöne sonnige Woche oder ein schönes sonniges Wochenende, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.